Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir produzieren gerade eine neue Podcast-Ausgabe und ich freue mich, dass ich Imelda Labbé, ihres Zeichens Präsidentin des Verbandes der Autoimporteure in Deutschland, begrüßen darf. Hallo Imelda.
Hallo Ralf, ich grüße dich.
Ich freue mich, dass wir so kurz, nachdem die Bundesregierung die Umweltprämie oder die Förderprämie für E-Mobile verabschiedet hat, darüber diskutieren. Und natürlich wollen wir wissen, zunächst mal, wie du das Ganze einschätzt. Ja, wie gesagt, es gibt eine Prämie, die Konkretisierung steht noch aus. Aber es gibt ja schon Stimmen, die sagen, jetzt ist erstmal der Privatmarkt für Stromer tot.
Ja, hoffentlich nicht. Aber natürlich ist es so, das lernt man im Vertrieb eigentlich am ersten Tag, dass in dem Moment, wo das Programm angekündigt wird und vor allem mit Werten versehen wird über die Förderhöhe, natürlich jeder erstmal wartet, was kommt. Und wann es kommt. Und bis dahin liegen in der Tat sicherlich viele Auftragseingänge jetzt erstmal in der Schublade. Deshalb appellieren wir auch wirklich intensiv an die Gestalter in Berlin, dass eine rückwirkende Förderung jetzt angekündigt werden muss, während dieses Programm noch auszugestalten ist.
Was bringt die Prämie eurer Meinung nach? Ist das im Sinne der Branche?
Ja, natürlich ist eine Förderung immer im Sinne der Branche, weil wir brauchen Impulse, wir brauchen Kaufimpulse. Es gibt aber durchaus noch sehr viel Ausgestaltungsbedarf bei der Prämie. Da ist noch sehr viel nachzusteuern. Grundsätzlich aber ein Impuls, dass die Bundesregierung diese Transformation Richtung Elektromobilität sieht und auch wirklich aktiv unterstützt mit ja sehr viel Geld, ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal. Und jetzt gilt es, diese Prämie so auszugestalten, dass das für die Kunden und für unser gemeinsames Geschäft dann auch wirklich zielführend wird.
Wie siehst du die Konditionen? Man hat ja gehört, es soll 3.000 Euro geben. Wenn man dann auch zwei Kinder hat, geht es bis zu 5.000 Euro. Ist das der richtige Weg?
Also wir sehen im ersten Schritt sehr viel Komplexität und Bürokratie in der Abwicklung dieses Haushaltseinkommens, denn die Zahl ist nicht abrufbar und der Verkäufer kann die Qualifizierung des potenziellen Kunden gar nicht so schnell überprüfen. Also insofern muss jetzt erstmal klar gemacht werden, wie das überhaupt praktisch und vor allem bürokratiefrei funktionieren soll. Wir wären offen gesagt dafür, dass man dieses Kriterium einfach mal weglässt, weil es wird sicherlich auch Gestaltungsmöglichkeiten geben und die sollte man im Vorhinein ausschließen. Wir sagen natürlich, es ist wichtig, dass Elektroautos für Kunden erschwinglich sind, natürlich insbesondere für die, die kleine und mittlere Einkommen beziehen. Wichtig ist in dem Zusammenhang zu erkennen, dass auch Gebrauchtwagen gerade für diese Kundengruppen wichtig sind. Und deshalb haben wir auch sehr deutlich angemerkt, dass wir schon erwarten, dass auch für die Gebrauchtwagen was getan wird aus diesem Aspekt, um diesen Kunden auch wirklich den Umstieg zu ermöglichen. Aber vor allem auch, um die Entwertung der vielen Läger und der Leasingbestände bei den Herstellern und auch im Handel aufzufangen. Weil wenn die Bundesregierung für die Gebrauchtwagen in dem Bereich nichts tut, dann haben wir eine Verzerrung zwischen neuen Gebrauchtwagengeschäft und das ist überhaupt nicht zielführend und natürlich auch finanziell sehr kritisch.
Lass uns mal das Thema Gebrauchtwagen weiter diskutieren. Was versteht man dann unter Gebrauchtwagen oder was versteht dann der VDIK unter Gebrauchtwagen? Was soll da einbezogen werden?
Ja, das gilt natürlich, es jetzt auch noch zu konkretisieren. Wir schauen insbesondere auf junge Gebrauchtwagen, auf Leasingrückläufer. Das heißt also Fahrzeuge vielleicht bis 3, 4 Jahre Alter. das sollte auf jeden Fall im Fokus sein.
Wir hatten ja mal eine Verschrottungsprämie 2009. Und da hat man eben sozusagen die Jahreswagen mit einbezogen, die bis zu 14 Monate alt gewesen sind. Wäre das eine Lösung, auf der man sich einigen könnte?
Ich glaube, man muss auf die Leasinglaufzeiten schauen. Und insofern, glaube ich, müsste man ein Stück weit länger gehen. Wie gesagt, ich glaube, so ein Zeitraum von 2-3 Jahren ist auf jeden Fall erforderlich. Aber natürlich muss es abgegrenzt werden. Aber gerade zu dem Thema Tageszulassung, sehr junge Gebrauchte, das ist ja ein Kanal, der insbesondere für Menschen, die bezahlbare Mobilität wollen, auch immer gerne angezogen wird, weil es da eben attraktive Angebote gibt. Und wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass dieser Kanal als Abfluss von Elektrofahrzeugen nach vorne jetzt auch aktiv eingesetzt werden muss.
Wenn wir über das Thema diskutieren, merkt man ja, wie komplex das Ganze schon wird. Ist die Bundesregierung da gut beraten? Seid ihr da mit dabei? Gibt es da Empfehlungen, dass da eben auch das auf die Straße gebracht wird, was man sich vorstellt?
Wir bringen uns ganz aktiv ein. Wir sind nächste Woche beim Umweltminister. Denn interessanterweise liegt die Hoheit für die Ausgestaltung dieser Prämie im Umweltministerium, weil eben dort auch die Gelder angeordnet sind. Jetzt ist das Umweltministerium sicherlich nicht im Hauptfokus für den Verkauf von Fahrzeugen befasst. Und das zeigt schon, wie komplex in der Tat die Gemengelage ist. Das heißt also, wir sprechen mit dem Umweltminister und wir regen ganz dringend an, dass man jetzt sehr schnell eine Expertengruppe zusammenbringt und die Vertreter der befassten Ministerien, wie der Kanzler das ja auch schon avisiert hat. Denn die Ausgestaltung muss von vielen getragen werden und sie muss vor allem so sein, dass sie unbürokratisch ist und für den Kunden sofort den Vorteil dann eben auch herausstellt.
Ihr habt auch gefordert, dass das Ganze quasi rückwirkend erfolgt, sozusagen zum 1. Januar 2026 soll es die Prämie geben, auch wenn noch nicht sozusagen alles klar ist. Meinst du, dass sich die Politik auf sowas einlässt?
Ja, das werden wir nächste Woche feststellen. Dann wissen wir mehr. Aber es ist unsere Aufgabe als Verband, den verantwortlichen Handelnden auch klar zu machen, dass wenn man das jetzt nicht tut, dass dann in der Tat der Markt steht. Und angesichts der konjunkturellen Situation in Deutschland und angesichts auch der Auslastung vieler Automobilhersteller, gerade im Elektrobereich, ist das sicherlich ein Szenario, was überhaupt nicht geht. Und deshalb wäre ich jetzt wirklich einfach aus der Sache heraus sehr überzeugt, dass man das versteht und dann entsprechende Signale auch noch sendet. Am besten jetzt noch vor Weihnachten.
Wir hatten 2009 ja nochmal diese Umweltprämie. Ich darf nochmal drauf eingehen. Da wurde der Nachweis erbracht, indem eben der Kunde sozusagen seine Steuererklärung mitgebracht hat. Ist es auch eine Möglichkeit, dass man das, sag mal, sowas vorschlägt? Kunde bringt seine Steuererklärung von 2023 mit, die hat er ja. Und auf der Basis kann er dann eben sozusagen die Prämie abrufen?
Die aktuelle Ausgestaltung des Programms sieht ja vor, dass das Haushaltsgesamteinkommen angezogen werden muss. Das heißt, der Verkäufer müsste wissen, wer überhaupt in diesem Haushalt lebt, welche der Kinder noch zum Haushalt gehören, vielleicht auch schon beruflich eigenständig sind. Ich denke, das zeigt schon, wie komplex das Unterfangen ist und es eben nicht nur darum geht, dass der Kunde seine Steuererklärung bringt, sondern die Erklärung all derer, die zusammen mit ihm in seinem Haushalt wohnen. Sehr kompliziert, sehr bürokratisch, für den Verkäufer sicherlich eine Belastung, die wir ihm auf gar keinen Fall zumuten dürfen. Und deshalb brauchen wir jetzt einen unbürokratischen Ansatz. Das, was den Verkäufer interessiert, ist das Signal, zuverlässig, Kunde ist berechtigt. Alles andere muss sonst wo geregelt werden.
Der Zitika hat gerade das Thema Abwicklung im Autohaus angesprochen, dass das eben, was du auch sagst, sehr komplex werden kann für den Verkäufer. Wie sieht deine Lösung aus?
Die Kriterien wegfallen lassen ist die allereinfachste Lösung, insbesondere da man ja jetzt das Haushaltseinkommen auch mit 80.000 schon sehr großzügig bemessen hat. Das zeigt uns, dass vielleicht der Fokus eher darauf liegt, ein Signal in Richtung soziale Förderung zu senden. Weniger der Fokus auf die wirklich aktive, operative Ausgestaltung. Wir wären der Meinung, die beste Lösung wäre, diese bürokratische Hürde einfach wegzulassen.
Der Verband der Automobilhändler Deutschlands, VAD, hat die Prämie stark kritisiert. Es würde kein einziges Elektroauto mehr verkauft werden. Das siehst du anders?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist nicht praxisorientiert. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was zu dieser Einschätzung geführt hat, aber eine Prämie, eine Förderung hilft üblicherweise immer. Deshalb macht das auch die Industrie. Also das würde ich jetzt nicht in Frage stellen, aber ich würde in Frage stellen, ob eine Barprämie was bringt. Im Gegensatz zu anderen Fördermöglichkeiten. Und wir haben ja sehr früh als Verband gesagt, wir plädieren für eine Ladeguthabenkarte, die völlig unbürokratisch ist und die vor allem das primäre Interesse der Kunden adressiert, nämlich die Angst vor nicht beherrschbaren Betriebskosten, hohen Strompreisen, gerade bei Schnellladern. Und deshalb sagen wir auch jetzt, und wir werden das nächste Woche auch im Umweltministerium nochmal deutlich machen, dass wir der Meinung sind, dass die Barprämie besser in ein Stromguthaben geht, insbesondere auch mit Blick auf die Restwerte, weil das wesentlich restwertschonender ist und insbesondere auch mit Blick auf die nun geplante Förderung von PHEVs. Denn es wird ja immer wieder diskutiert, ob PHEVs wirklich elektrisch gefahren werden, wenn man als Anreiz in dem Fall dann eine Ladekarte einsetzen würde. Dann würde man genau diesen Punkt auch mit adressieren. Insofern wäre eine Ladekarte rund und ein Schritt auch zu mehr Transparenz in den Stromkosten. Und das ist genau das, was wir brauchen, um die Elektromobilität jetzt auch anzuschieben.
Also du sagst, es gehe jetzt vor allem darum, auch diejenigen zum elektrischen Fahren zu motivieren, die sich kein rein Batterie-Elektrofahrzeug leisten können. Plug-in-Hybride sollen also einbezogen werden, um ebenfalls einen Umweltbeitrag zu leisten. Außerdem hast du erwähnt, dass die Idee der Ladekarte im politischen Umfeld eigentlich gut angekommen ist und viele davon überrascht waren, dass das Thema im Koalitionsausschuss überhaupt nicht aufgegriffen wurde. Trotzdem wollt ihr die Vorteile der Ladekarte weiter einbringen und hofft, dass ihr damit angehört werdet. Noch ein weiteres Thema. Der VDIK war ja einer der ersten, der diese Stromkarte gefordert hat und die anderen haben mitgezogen. Es ist ja doch eine gute Idee, hier den Strom zu verbilligen, zum Verschenken. Aber wie kann man sich sowas vorstellen? Ja, ist es nicht noch komplexer, wenn dann plötzlich die Karten im Autohaus verteilt werden? Oder wie sollte man sich sowas eigentlich vorstellen?
Ja, das Thema verfängt, weil viele Flottenfahrer dieses Thema auch schon kennen. Also ich gehe fest davon aus, dass wenn man will, dass hier eine gute Umsetzbarkeit gegeben wäre. Denn viele Flotten geben ihren Dienstwagenfahrern eine Karte mit. Es gibt Anbieter, die quasi die Tarife aller Anbieter konsolidieren und daraus ein gebündeltes Angebot schaffen. Das kennen wir ja aus dem Tankstellenbereich analog. Das heißt, das Muster liegt da. Es muss einfach nur aufgegriffen werden. Und es nimmt tatsächlich wirklich das weg, was der Kunde fürchtet, insbesondere der, der nicht zu Hause laden kann. Denn wir haben ja noch ein zweites Thema und das ist die totale Intransparenz von Ladetarifen. Das heißt, der Kunde fürchtet, ich fahre zu einer Schnellladesäule, muss dringend tanken und dann muss ich bezahlen, was immer dort dann angezogen wird. Ich habe keine Hoheit über meine Betriebskosten. Und wir sehen auch in der DAT-Kundenbefragung, dass günstige Ladetarife und Sicherheit hinsichtlich der Haltekosten der zentrale Faktor ist, der jetzt noch im Bereich der Elektrofahrzeuge zu beheben ist, um hier wirklich einen Schub zu bekommen.
Es werden ja sicher in diesen Gesprächen auch die Hersteller eingebunden, es werden die Händler eingebunden. Bekommt man da eine gemeinsame Forderung hin von den Verbänden, die eben da dazu Stellung nehmen?
Wir haben jetzt in den Stellungnahmen der Verbände gesehen, dass unser Konzept dieser Ladekarte ganz gut verfangen hat. Und nach meiner Information fast alle Verbände dieses Konzept auch aufgegriffen haben in ihrer Kommentierung. Insofern denke ich, ist von Seiten der Industrievertreter hier grünes Licht. Wir müssen natürlich jetzt sehen, nachdem diese Barprämie bereits kommuniziert wurde, welchen Anpassungsspielraum man da überhaupt noch hat und ob vor allem der Wille da ist, auf dieses Konzept einzusteigen. Und wie gesagt, wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die das gut fanden, aber an entscheidender Stelle hat es bisher nicht verfangen. Und deshalb müssen wir weiter daran arbeiten, vielleicht auch im Laufe des Prozesses. Wir halten die Ladekarte oder ein Stromguthaben nach wie vor für das deutlich bessere Konzept.
Was wird mit den Restwerten passieren, wenn eben so eine platte Prämie kommt, nur eben für Neuwagen, nehmen wir mal an?
Naja, wenn die Restwerte sinken, dann trifft das insbesondere den Leasingkunden sofort, weil es wird in der Berechnung der Leasingrate ein deutlich niedrigerer Restwert bereits angezogen. Das heißt, der Leasingkunde wird von dieser Prämie wahrscheinlich nicht in vollem Umfang, vielleicht auch gar nicht profitieren. Und das ist natürlich fatal. Also das ist die unmittelbare Wirkung. Und dann ist es natürlich auch so, dass Kunden, die jetzt gerade vor kurzem gekauft haben, diese Restwertabsenkung für ihren Restwert vielleicht in 2-3 Jahren dann auch spüren. Und das führt natürlich schon zu Verwerfungen und auch zu Unmut. Und das ist ja genau das, was wir für den Hochlauf der Elektromobilität nicht brauchen.
Und wir wollen ja die Wirtschaft ankurbeln und eben, dass möglichst mehr Autos auf die Straße kommen. Das ganze, die ganze Prozedere bezieht sich ja ausschließlich auf Privatkunden, wobei gerade der gewerbliche Markt in dem Jahr deutlich schwächelt. Ist es der richtige Weg, sich nur auf Privatkunden zu fokussieren?
Ich denke schon, denn in der Flotte haben wir insbesondere für die Dienstwagenfahrer, und das ist ja ein sehr hoher Anteil, bereits Förderung. Wir haben für Kauffuhrparks in der Flotte den E-Booster, das heißt verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten. Und wir haben vor allem in der Flotte einen deutlich höheren Anteil von Elektrofahrzeugen aufgrund dieser Maßnahmen. Und insofern sehen wir das schon als sehr zielführend, dass man die Mittel, die zur Verfügung stehen, jetzt auch wirklich konzentriert auf den Privatkundenmarkt lenkt. Denn dort ist noch Zurückhaltung und dort muss angeschoben werden. Insofern unterm Strich, ja, wir finden das gut.
Wie schätzt der VDIK den Markt 2026 ein? Ich meine, Dataforce war ja sehr ehrgeizig und hat gesagt, 6% Wachstum in 2026. Der VDIK ist nicht so euphorisch.
Nein, wir sehen jetzt im Prinzip seit Ende der Corona-Periode stabile Märkte, immer so um die 2,8, 2,9 Millionen Fahrzeuge. Wir sehen das auch für 2026, denn eine nachhaltige Belebung der Konjunktur, insbesondere im Flottenbereich, sehen wir im Moment nicht in den Auftragseingängen, ganz im Gegenteil. Das heißt, wir haben jetzt eine Prognose von 2,9 Millionen Fahrzeugen abgegeben. Und auch diese Prognose hängt daran, wie wir jetzt den Hochlauf der Elektromobilität gestalten. Denn innerhalb dieser 2,9 Millionen wird es sicherlich nochmal zum weiteren Wachstum von Elektromobilität und Plug-in-Hybriden kommen müssen, zulasten von Verbrennern, Benziner, Diesel. Und das wird nur dann passieren, wenn diese Förderung jetzt wirklich funktioniert. Und wenn auch weiterhin sehr beschleunigt an Ladeinfrastruktur, insbesondere in den Metropolen gearbeitet wird, an Transparenz von Strompreisen und vor allem an günstigen Stromlademöglichkeiten an Schnellladern.
Aber man spricht doch davon, dass diese Prämie sozusagen zum Booster werden könnte und dann könnte der Markt doch nach oben gehen. Man rechnet ja mit 700.000 Fahrzeugen, die da maximal gefördert werden können, natürlich nicht alle nächstes Jahr, aber das wird doch dem Markt einen Schwung verleihen.
Wie gesagt, wir haben unsere Prognose in so ein positiv und konservativ Szenario gepackt. Wenn diese Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden, sehen wir nur 2,8. Mit guten Rahmenbedingungen 2,9, dass wir darüber hinaus jetzt wirklich signifikant einen besseren Markt haben werden, sehen wir im Moment wirklich nicht.
Aber der Nachholbedarf ist doch vorhanden.
Der Nachholbedarf ist insbesondere in der Flotte vorhanden. Nur damit das Geschäft bei Flotten wirklich anläuft, brauchen wir wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und alle Prognosen hinsichtlich einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung in der Bundesrepublik im nächsten Jahr sind im Moment noch nicht auf dem Tisch. Das heißt, wir müssen abwarten, welche Impulse wirtschaftlicher Art gesetzt werden können. Sollten die dann tatsächlich wirken, dann kann man vielleicht auch nochmal über den Flotten und insbesondere auch über den Nutzfahrzeugmarkt sprechen. Denn auch dort ist der Optimismus noch nicht eingekehrt.
Also die Wirtschaftslage ist nicht gut für den Automarkt, halten wir fest. Und alle erhoffen sich ja möglichst schnell eine Wende, die eben noch nicht da ist. Und solange die nicht da ist, erwartet der VDIK auch kein Wachstum im Automarkt.
Das kann man so zusammenfassen.
Geh mal auf die Performance ein der Importeure. Wie bewertest du den Markt? Wie haben deine Mitglieder abgeschnitten 2025?
Ja, wir haben wieder Marktanteil gewonnen. Das heißt, die Importeure haben 11.000 Fahrzeuge mehr als im Vorjahr zugelassen. Das heißt, ein gutes Wachstum. Und das setzt im Prinzip ein nachhaltiges Wachstum über die letzten 10 Jahre fort. Wir liegen jetzt bei 43% Marktanteil. Das heißt, fast die Hälfte des deutschen Marktes wird von Importeuren beliefert. Und das liegt natürlich auch insbesondere daran, dass die Importeure gute Einstiegsmobilität bieten, gerade jetzt im elektrischen Bereich wirklich eine tolle Produktoffensive. Wir bieten in fast jedem Segment das günstigste Einstiegsfahrzeug. Und angesichts der konjunkturellen Situation in Deutschland ist das natürlich ein Angebot, was mit toller Technologie jetzt verfängt. Und deshalb freuen wir uns sehr auch über diese Wachstumsraten.
Also noch kurz über das Thema Verbrenner sprechen. Da gab es ja auch eine Entscheidung, dass man das Ganze eben sozusagen in Anführungszeichen aufweicht. Ist das im Interesse deiner Mitglieder?
Ja, wir stehen für Technologieoffenheiten. Wir stehen vor allem dafür, dass man dem Kunden die Entscheidung überlässt, was die beste Technologie ist. Gleichzeitig sind wir aber wirklich überzeugt, dass die Elektromobilität mit der Brückentechnologie Plug-in-Hybride die Zukunftstechnologie sein wird. Und deshalb investieren unsere Mitglieder sehr signifikant auch in diese Technologie. Und wir sind der Meinung, dass wir mit denen, die in der Politik die Rahmenbedingungen schaffen, in den Gemeinden und natürlich auch insbesondere im Handel, diese Transformation aktiv gestalten müssen, weil wir müssen diese neuen Technologien natürlich am Kunden auch erleben und beherrschen, um weiterhin Innovation zu treiben. Und deshalb wäre es sicherlich nicht zielführend, sich jetzt auf alte Technologie im Fokus zurückzubesinnen. Aber wir brauchen eine Öffnung, wir brauchen eine Flexibilisierung und insofern sehen wir den Brief, den der Kanzler jetzt an die Kommissionspräsidentin in Brüssel geschrieben hat, im Tenor und in der Grundausrichtung als ausgesprochen zielführend.
Glaubst du, dass jetzt das Verbrenner auch schon vom Tisch ist?
Wir nehmen Signale aus Brüssel wahr, die in diese Richtung deuten. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass am 10. Dezember jetzt wirklich auch eine klare Positionierung kommt. Das wurde in den letzten Tagen wieder aufgeweicht. Ein klarer Termin steht nicht fest. Insofern gehen wir davon aus, dass man das Thema jetzt nochmal intensiv auch in allen Facetten beleuchtet, um dann wirklich ein schlüssiges Konzept zu machen. Aber die Signale Richtung mehr Technologieoffenheit, mehr Fokus auch auf Brückentechnologien, Plug-in-Hybride. Diese Signale sind definitiv da und weisen in die richtige Richtung. Aber ich würde auch in dem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, es macht keinen Sinn, einzelne Schnellschüsse zu machen, die nicht im Gesamtkonzept abgestimmt sind. Also in diesem Zusammenhang jetzt ganz wichtig, dass die Kommission dann auch den Utility Factor für die Plug-in-Hybride im Januar nicht senkt, Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn unsere Unternehmen haben alle in diese Technologie investiert. Der Kunde will sie. Die Reichweiten sind lang. Der Kunde kann damit für seinen Tagesbedarf elektrisch fahren. Und insofern wäre es jetzt wirklich fatal, wenn man für die Anrechnung dieser Technologie hinsichtlich der CO2-Ziele den Faktor nach unten legt und damit das Forcieren dieser Technologie für die Hersteller als deutlich unattraktiver gestaltet.
Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was ist gemeint mit diesem Utility-Faktor?
Ja, Utility-Faktor misst im Prinzip die elektrische Nutzung dieser Hybrid-Technologie. Je höher die Nutzung angesetzt wird, desto mehr Beitrag natürlich Richtung CO2-Reduktion. Wenn man diesen Faktor jetzt reduziert, heißt das, die Anrechnung ist geringer. Insofern muss der Hersteller dann mehr auf Elektrofahrzeuge fokussieren. Und auch da sind wir eben der Meinung, ich kann nicht auf der einen Seite Plug-in-Hybride fördern, viel Geld dafür ausgeben, gerade in einem engen Etat der Bundesregierung, aber auf der anderen Seite durch diesen Faktor signalisieren, dass ich nicht daran glaube, dass der Beitrag Richtung CO2-Reduktion wirklich auch gegeben ist. Zumal wir alle wissen, dass aufgrund der längeren Reichweite der Kunde auch wirklich auf diese Technologie einsteigt. Und wir sind sehr davon überzeugt, dass es notwendig ist, diese verschiedenen Faktoren aufeinander abzustimmen.
E-Mobilität braucht mehr Zeit, haben wir inzwischen festgestellt. Einige Marken haben sich ja von vornherein dann sehr auf diese E-Mobilität gestürzt, haben gesagt, wir bauen nur noch E-Mobile. Diese Politik hat man ja jetzt verändert. Wie hat es die einzelnen Mitglieder getroffen?
Ja, alle unsere Mitglieder sind mehr oder weniger global unterwegs. Das heißt, die Erkenntnis, dass man eine Technologieoffenheit global braucht, ist natürlich schon vor dieser Diskussion da gewesen. Die Frage ist natürlich, welche Kapazitäten halte ich in welcher Region vor? Insofern ist schon wirklich eine planbare Klärung jetzt von der EU-Kommission wirklich absolut notwendig. Weniger Richtung Entwicklung, weil die Entwicklung wird's geben, auch technologieoffen. Aber die Planbarkeit in der Umsetzung regionsspezifisch muss wirklich her im Sinne auch eines positiven Wirtschaftens. Und deshalb müssen jetzt wirklich die Weichen gestellt werden, weil im Moment ist unklar, was passiert nach 2028 und wie sieht der weitere Hochlauf der CO2-Strafen aus. Und viele unserer Mitglieder fördern ganz aktiv im Moment die Elektromobilität mit sehr hohen Rabatten auch. Und sehr hohen Anreizen auch für den Handel. Und das ist für die Wirtschaftlichkeit keine gute Voraussetzung. Und da muss wirklich dringend was getan werden.
Wie entwickelt sich der Verband? Ich meine, es kommen ja immer mehr Importeure aus China auch nach Europa. Das macht sich auch bei euch bemerkbar?
Ja, wir sind ja ein Multikulti-Verband schon immer gewesen. Das macht auch das Arbeiten im Verband ausgesprochen interessant und sehr vielseitig. Und ich habe den Eindruck, wir sind als Verband auch interessant und werden als relevant wahrgenommen. Denn alle, die neu im Markt unterwegs sind, kommen zu uns, treten ein und arbeiten auch wirklich aktiv mit. Das heißt, unsere Stimme wird zunehmend gehört. Und das ist eben auch wichtig in dieser Transformation. Und wir freuen uns über die vielen, die jetzt hier auch neu aktiv mitarbeiten. Und wir haben im Verband einen guten gemeinsamen Geist und stellen auch fest, dass das Gemeinsame sehr deutlich überwiegt. Wir haben alle das gemeinsame Interesse, in Deutschland Autos zu verkaufen, Kunden zu binden, Service zu bieten. Und da geht es um die Rahmenbedingungen. Das heißt also, die Multikulti-Umgebung im VDEK ist auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet.
Es kommen ja verstärkt jetzt noch weitere chinesische Anbieter nach Deutschland, nach Europa. Konkurrenz belebt das Geschäft?
Immer. Hinsichtlich aller Mitbewerber im automobilen Umfeld. Es geht darum, die beste Technik zu bringen, aber es geht auch darum, die beste Kundenbindung zu bringen. Es geht darum, starke Marken zu bauen. Wir sehen auch immer mehr, dass dieses Paket letztendlich für die Kaufentscheidung wichtig ist. Und insofern wird sicherlich in den nächsten Jahren im Automobilgeschäft noch sehr viel Bewegung sein.
Imella, wie beurteilst du die Performance der chinesischen Marken, die jetzt hier verstärkt nach Deutschland kommen?
Ja, faktisch ist es aktuell so, dass die chinesischen Marken noch unter 2% Marktanteil liegen. Die Frage ist natürlich, wie wird sich hier ein weiteres Wachstum entwickeln? Die Produktoffensive ist groß, die ist aber auch groß bei allen anderen Mitbewerbern. Das heißt, das bleibt abzuwarten. Wir haben einen sehr intensiven Dialog mit den chinesischen Marken, die sich sehr interessieren für die Spezifika des deutschen Marktes. Denn viele haben natürlich schon gelernt, dass der deutsche Markt einer der komplexesten ist. Wenn man auf die Marktanteile der Chinesen in anderen europäischen Märkten und auch auf den Weltmärkten schaut, dann stellt sich da schon ein etwas anderes Bild dar. Insofern geht es sicherlich darum, die Spezifika des deutschen Marktes noch besser zu verstehen, das Vertriebsmodell noch mehr auf die Anforderungen der Kunden in Deutschland auszurichten. Ja, und dann warten wir mal ab. Aber wir sehen gleichzeitig natürlich auch, dass die anderen Mitglieder des VDEK jetzt mit einer tollen Produktoffensive und starken Marken den deutschen attraktiven Markt besetzen. Insofern ist es tatsächlich so, dass Wettbewerb das Geschäft belebt.
Und starken Produkten darf man auch nicht vergessen, die dann doch ganz gut ankommen.
Ganz wichtig.
Wir werden weiterhin einen Käufermarkt haben. Also der Kunde hat künftig verstärkt mehr Wahlmöglichkeiten aus den Reigen der Anbieter.
Definitiv.
Lass uns nochmal kurz auf 2026 kommen. Wo siehst du da die größten Herausforderungen, abgesehen von der Prämie, die wir ja schon ausführlich diskutiert haben?
Ja, die Herausforderung liegt darin, jetzt die Transformation zu gestalten. Und die Transformation spielt sich ja nicht nur im Antrieb ab, sondern die spielt sich insbesondere natürlich auch in der Softwareentwicklung statt. Diese Herausforderungen sind technischer Art für viele der Automobilhersteller enorm. Viele müssen jetzt wirklich kämpfen, dass sie ihre Produkteinführung, die Vernetzung der Fahrzeuge und jetzt auch vor allem die operative Nutzung der Möglichkeiten, die sich aus dieser Technologie ergeben, auch wirklich auf die Straße bringen. Und da sehe ich sehr viel Bewegung zum Thema Connected Vehicles, zum Thema Lead-Generierung aus den vernetzten Fahrzeugen, Kundenbindung aus den vernetzten Fahrzeugen. Und ich sehe für das Jahr 26 sicherlich auch einen verstärkten Fokus auf das Thema After Sales. Denn wir haben Personalmangel, wir haben sehr hohe Lohnverrechnungssätze, wir haben Kunden, die preissensibel sind. Und insofern müssen wir alle gemeinsam sicherlich jetzt auch noch mehr Strategien entwickeln, wie wir Kunden besser in den markengebundenen After-Sales binden. Deshalb arbeiten wir auch mit der Automechanika zusammen, um nächstes Jahr die Messe in diese Richtung mit zusätzlichen Impulsen zu versehen, weil wir sind wirklich überzeugt, dass das Thema After-Sales mehr Fokus braucht.
Es braucht auch deswegen mehr Fokus, weil es ja wieder nicht mehr, es wird weniger. Wir wissen aus Norwegen, dass die Serviceauslastung der Werkstätten, der Vertragswerkstätten um 50% zurückgeht. Was muss der Handel tun? Was müssen die Importeure tun, damit eben dieses Thema Service, das ja doch einen Großteil der Kosten im Autohaus deckt, dass das nicht auf den Leuten auf die Füße fällt?
Ja, aus unserer Sicht geht es da um drei Themen. Zuallererst, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel, geht es um eine Steigerung der Effizienz in der Werkstatt. Da gibt es viele Maßnahmen, viele Tools, die man anziehen kann, um mit dem Personal, was da ist, einfach noch mehr Effizienz zu generieren, insbesondere natürlich auch in den Abläufen, in der Administration außenrum, unproduktive Zeiten reduzieren. Es geht aber auch darum, neue Serviceformate zu entwickeln. Insbesondere im Karosserie- und Lackbereich findet immer mehr Konzentration statt. Es geht in Richtung Karolack-Fabriken um einfach auch dort die Effizienz zu erhöhen. Und es geht vor allem auch um eine zielgruppenspezifischere Ansprache. Ich muss für den Privatkunden ein anderes Servicekonzept bieten als für einen Flottenkunden. Und sicherlich auch nochmal ganz anders als für eine Versicherung, die steuert. Und selbst innerhalb der Privatkunden braucht man eine stärkere Differenzierung des Angebots für Kunden mit alten Fahrzeugen im Gegensatz zu jungen Fahrzeugen. Jetzt ist das ja nichts Neues. Das diskutieren wir seit 30 Jahren in der Industrie. Aber was neu ist, ist, dass es jetzt wirklich spannende neue Technologie gibt, um wirklich kundenspezifische Angebote zu machen, KI-basiert, auch Kostenschätzungen zu machen, Fahrzeugbewertungen zu machen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich daraus auch wirklich zielführende Konzepte für den After-Sales entwickeln werden. Und genau diese Konzepte müssen wir jetzt diskutieren und in Anwendung bringen. Und deshalb schaue ich da jetzt optimistisch auf die Automechaniker, weil ich denke, dort muss man sich das mal anschauen.
Ist ja eigentlich ein ganz neuer Fokus von VDIK, den du da mit reinbringst.
Ja, ich denke, das liegt auch einfach daran, dass ich seit vielen Jahren mit wirklich Begeisterung dieses Thema After Sales nicht aus den Augen verloren habe und da auch viel gemacht habe. Und weil ich einfach sehe, wie kritisch das Thema After Sales fürs Ergebnis ist beim Handel, beim Hersteller und vor allem auch in Richtung Kundenbindung fürs nächste Fahrzeug so eine wichtige Rolle spielt. Und gleichzeitig sehe ich eben auch, dass aufgrund der neuen Technologieplattformen, KI, sich viele neue Player im Markt jetzt auch Chancen ausrechnen. Und deshalb appelliere ich an die Hersteller, wachsam zu sein, gemeinsam mit ihrem Handel wachsam zu sein und diese Konzepte für den markengebundenen After Sales zu nutzen. Und da schließt sich der Kreis wieder zum VDIK, weil unsere Aufgabe ist, für unsere Mitglieder Mehrwert zu schaffen in all den Themen, die für sie wichtig und relevant sind. Und da gehört der After Sales definitiv dazu.
Das Jahr 2025 geht zu Ende. Wie ist die Botschaft von dir für 2026?
Ja, optimistisch bleiben, weil viele Impulse wurden jetzt gesetzt. Es steht ein gutes Förderprogramm an, das gilt auszugestalten. Es steht eine enorme Produktoffensive an. Unsere Mitglieder bringen wirklich tolle neue Fahrzeuge in allen Segmenten. Ein Produktfeuerwerk ist möglich. Und wir haben auf der IAA dieses Jahr gesehen, dass die Begeisterung und Faszination Auto lebt. Und aus all diesen Elementen können wir sicherlich in 2026 ein gutes Automobiljahr gestalten. Und wir lassen uns sehr gerne eines Besseren belehren, dass vielleicht dann doch noch was über die 2,9 Millionen geht. Deshalb unterm Strich optimistisch, energiegeladen und mit viel Kundenorientierung werden wir daraus auch ein gutes Jahr machen.
Herzlichen Dank, Imelda Labbé.
Danke, Ralf Meunzel.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.